Nach all den Liedern und Gebeten und Informationen über Mission komme ich und sage, Religion ist gefährlich. Religion ist brandgefährlich und vielleicht hat sich der eine oder die andere das heute auch schon gedacht. Und vielleicht denkt sich jemand, ja, dann werden wir sie halt einfach los, schaffen wir sie ab. Also der ist die erste Frage heute. Können wir Religion abschaffen und loswerden? Nein, niemals. Denn wir alle sehnen uns nach Rechtfertigung. Natürlich nennen wir das nicht so. Rechtfertigung ist ein theologischer Fachbegriff, den niemand kennt. Wir nennen das nicht so, aber wir sehnen uns danach. Alle Menschen, jeder Mann, jede Frau stellt sich einmal im Leben die Frage, ob sein Leben ein Erfolg ist oder ein Versagen. Robbie Williams, den kennt ihr vielleicht noch, die Eltern unter uns aus der Take That-Zeit, letztes Jahrtausend, der hat vor einiger Zeit einen Hit gehabt und in dem hat er davon gesungen, dass alles, was wir jemals wollen, Folgendes ist. Wir wollen nackt gut aussehen und hoffen, dass uns jemand aushält. Das bedeutet, wir sehnen uns danach, ohne Masken, ohne Hüllen, gut dazustehen. Wir sehnen uns nach der Stimme, die zu uns sagt, gut gemacht. Wir denken an unsere Fehler, wo wir versagt haben, an die ganzen Leichen im Keller, die niemand sehen darf, und wir sehnen uns danach, frei davon zu werden. Und die Stimme zu hören, die sagt, egal was war, ich liebe dich. Letztlich sehnen wir uns danach als Menschen, von unserem himmlischen Vater zu hören, mein liebes Kind, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter. Und der Ort, wo viele Menschen diese Stimme suchen, nach der wir uns alle sehnen, ist die Religion. Deswegen werden wir sie nicht loswerden. Aber Religion ist Gefahr. Die erste Gefahr ist, kommt man überhaupt zu Gott durch diese oder jene Religion? Wenn es einen Gott gibt, dann möchte ich zu ihm kommen. Und die tödliche Gefahr dabei ist, den Weg zu verfehlen, auf den falschen Zug aufzuspringen. Viele Menschen denken, na, mit Gott ist es so ähnlich, wie wenn man auf den Berg raufgeht. Es gibt viele verschiedene Wege auf einen Berg hinauf. Und letztlich kommt man am Gipfel an. Also, bevor ich da in Weißkirchen gelebt habe, habe ich immer in den Bergen gelebt. Das ist der Blick von meinem Elternhaus auf die Zugspitze, den höchsten Berg von Deutschland, aber von der Vorderseite, also von Österreich aus. Und ich sag's euch, als jemand, der auf 1300 Meter Höhe aufgewachsen ist, in den Bergen gibt es viele Wege. Die führen nicht alle auf denselben Gipfel rauf. Manche führen sogar ins Flachland. Ich möchte wissen, wenn es einen Gott gibt, wie kommt man wirklich zu ihm? Das ist die erste Gefahr. Wie kommen wir zu Gott? Oder die Gefahr ist, den Weg zu verfehlen. Und die zweite Gefahr, die ist uns auch allen klar. Die ist auch tödlich, aber anders. Wir müssen uns nur daran erinnern, was vor 8 Jahren und einer Woche war. Genau vor 8 Jahren und einer Woche haben religiös motivierte Menschen in Madrid einen Terroranschlag gemacht und dabei 191 Menschen getötet. Und dieses Gewaltpotenzial steckt in jeder Religion, in jeder Religion. Weil in jeder Religion gibt es ein drinnen und ein draußen. Welche, die dazugehören, welche, die draußen sind. Und wenn man so denkt, dann kann es ganz leicht passieren, dass man anfängt zu denken, ja, wir drinnen sind ein bisschen besser als die da draußen. Und dann kommt man leicht auf eine schiefe Ebene, wo am Ende die draußen schlecht sind und wir drinnen gut und wir uns besser fühlen. Und das öffnet die Schleusen für Arroganz und Hartherzigkeit und alle Arten von Gewalt, die Menschen sich antun können wegen Religion. Was sagt Jesus dazu? Was Jesus dazu sagt, können wir im Lukas-Evangelium nachlesen, im Kapitel 18. Jesus warnt vor diesen beiden Gefahren. vor der Gefahr, das Ziel zu verfehlen und vor der Gefahr, andere zu verachten. Jesus erzählt eine kleine Geschichte, die ich jetzt vorlesen möchte. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, Verse 9 bis 14 ist sie aufgeschrieben für uns. Er sagt: Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich allein und betete so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder wie zum Beispiel dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug sich an seine Brust und sprach: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser Zöllner ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem Pharisäer. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Diese kleine Geschichte erzählt Jesus über die Gefahr der Religion. Und die passiert nicht irgendwie im luftleeren Raum, sondern, wie wir es gerade gelesen haben, da waren Leute da, die voller Selbstvertrauen gemeint haben, in Gottes Augen untadelig dazustehen und deshalb für alle anderen nur noch Verachtung übrig hatten. Solche Leute waren da. Die sind genau in die Falle der Religion hineingetappt. Sich selber haben sie untadelig gesehen und die anderen haben sie verachtet. Wer war das? Wenn du ein braver Bibelleser bist, dann denkst du wahrscheinlich, ist bei dir so ein Reflex eingebaut, wo du denkst, aha, das waren sicher die Pharisäer. Das sind immer die Bösen in den Evangelien. Sicher die Pharisäer, aber steht nicht da. Genau vor dieser kleinen Geschichte spricht Jesus mit seinen Jüngern. Es könnten auch die Jünger gemeint sein. Es könnten auch wir gemeint sein. Religion ist für jeden gefährlich. Und wie geht jetzt Jesus mit so selbstgerechten und überheblichen Menschen um? Wir werden sehen, das ist eine Einstellung, bei dem geht ihm das Messer im Sack auf. Mit dem kann er nichts anfangen, mit dieser Arroganz. Und er erzählt eine Geschichte, die unter die Haut geht und vor eine Entscheidung stellt. Und so ungefähr geht die Geschichte, wenn er sie heute erzählt hätte. Es war ein herrlicher Sonntag, die Sonne scheint und eine kleine Freikirche versammelt sich zum Gottesdienst nicht da in Wels. Alle sitzen schon auf ihren Stammplätzen und der Gottesdienst geht los. Da geht die Tür auf und es kommt herein der Biologielehrer vom Gymnasium. Ein Raunen geht durch die Menge. Das ist einer, der immer wieder gegen Jesus schimpft und die Kinder zum Atheismus verführt und der auf keine Bitte der Eltern eingehen mag. Er stellt sich ganz hinten hin neben die Tür, weil hinten ist kein Platz mehr frei. Und der Gottesdienst geht weiter. Jetzt kommt die Zeit, wo gebetet wird. Niemand betet. Da sagt plötzlich einer der Ältesten mit lauter Stimme: Gott, ich bin dir so dankbar, wie mein Leben anders geworden ist. Ich muss nicht mehr so sein wie der Rest der Oberösterreicher. Kein Steuerhinterzieher, keiner, der sich mit Freundelwirtschaft durchschlagt, keiner, der Pornos im Internet anschaut, und auch keiner, der dem falschen Götzen der Wissenschaft hinterherrennt, wie dieser Kinderverführer da drüben. Ich lese jeden Tag mit meiner Familie in der Bibel und ich bete lang und lehrreich im Gottesdienst. In der Arbeit bin ich fleißig und ehrlich. Amen. Der Lehrer ist in Tränen aufgelöst, hinten gestanden, hat die Hände vors Gesicht geschlagen und hat gesagt: Gott, ich bin so schlecht, bitte vergib mir. Nach dem Gottesdienst ist er voller Freude heimgegangen, aber der Älteste ist grantig beim Mittagessen gesessen. Weil bei Gott gilt, wenn du dich selbst groß machst, hört er nicht zu. Aber wenn du ehrlich zugibst, dass du ein Wicht bist, dann wird er dein Freund. So steht es natürlich nicht in der Bibel, deswegen habe ich am Anfang die richtige Version gelesen. Aber so hätte das auf die Zuhörer gewirkt. Was steht wirklich da? In Vers 10 können wir lesen, dass zwei Menschen raufgehen in den Tempel. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Die zwei wollen Gott begegnen beim öffentlichen Gottesdienst, beim täglichen Sühneopfer im Tempel. Da sieht man gleich, da geht es um Rechtfertigung, um die Frage, wie man von Gott diese Stimme hört, diesen Satz hört, mein liebes Kind. Der Pharisäer ist bei den Leuten angesehen. Bei uns ist er natürlich unten durch, weil er ist ein Pharisäer, aber damals waren das die Vorbilder für die normalen Leute. Die Pharisäer haben die Bibel ernst genommen, alles war wahr für sie. Und sie haben sich auch bemüht, dass sie das ausleben. Im Großen und Ganzen waren die sehr beliebt bei den Menschen und waren die Vorbilder. Dann war der zweite ein Zolleinnehmer. Und das bedeutet, dass er wahrscheinlich korrupt war. Er hat nämlich viel Geld investieren müssen dafür, dass er jetzt die Zölle einheben darf. Und dann hat er versucht, das alles rauszupressen und noch mehr. Und was noch schlimmer ist, er hat mit dem verbrecherischen Besatzungsregime der Römer gemeinsame Sache gemacht, also er war ein Verräter auch noch. Er spuckt auf die nationale Ehre des Volkes Gottes. So haben die Zuhörer, denen Jesus die Geschichte erzählt, diese beiden Männer gesehen. Der Pharisäer war für sie ein Vorbild, der Zöllner war für sie der letzte Dreck. Jetzt sehen wir, was in ihnen vorgeht. Pharisäer stellt sich auf, ein bisschen entfernt von der anderen Meute, damit er sich ja nicht verunreinigt, und er betet. Vers 11. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher und auch wie dieser Zöllner. Also er passt ganz fest auf, dass er gewisse Sachen nicht macht. Tut gewisse Sachen nicht. Er passt auf wie ein Haftelmacher, dass er sich ja nicht mit der Sünde verunreinigt. Und dann gibt es gewisse Dinge, die er schon tut. Vers 12. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich habe. Also er ist total aktiv. Sein Glaube hat sichtbare Auswirkungen. Er faste zweimal in der Woche. Wie oft muss denn ein gläubiger Jude laut Gesetz im Jahr fasten? Einmal im Jahr muss er fasten am Versöhnungstag. Unser Mann hier, der fastet 103-mal öfter. Der nimmt die Sache wirklich ernst. Und er setzt auch sein Geld ein für Gott. Er spendet 10% von allem, was er verdient. Alles, was von den Feldfrüchten, aber auch alles, was im Garten wächst. Alles, was er verdient. Also er spendet 10% vom Bruttolohn, nicht vom Nettolohn. Was sehen wir noch, was er tut? Er betet, aber eigentlich tut er nicht beten, sondern er predigt. Er predigt die anderen an. Sein Gebet ist für die anderen gedacht. Vielleicht kennst du das auch, dass jemand betet und du merkst, der redet eigentlich nicht mit Gott, sondern mit dem, der da neben mir sitzt. Oder so ungefähr läuft es da ab. Und tief im Herzen sieht man, dass er so ist wie die Menschen, denen Jesus diese Geschichte erzählt. Er vertraut auf sich selber. Und er verachtet die anderen, die nicht so fromm sind wie er. Und dabei dreht sich alles nur um ihn. Ich lese euch noch einmal sein Gebet vor, Vers 11 und 12, und ich lasse ein paar Worte aus. Ich. Er schafft es in zwei Sätzen, fünfmal ich zu sagen. Alles dreht sich um ihn. Und er bittet auch Gott um nichts, weil er denkt eh, dass er alles schon hat. Was soll man in so einer Situation noch bitten? So schaut es beim Pharisäer aus. Wie steht der Zöllner da? Der steht auch für sich allein da, aber er schämt sich und er ist traurig. Vers 13, der Zöllner stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel. Er ist traurig, er schlägt sich auf die Brust. Das ist eine Geste äußerster Trauer, die nie von Männern verwendet wird im Nahen Osten. Gibt es heute auch noch, aber es ist eine Geste für Frauen. Eine Geste für äußerste Trauer bei Frauen. So steht der Zöllner da. Er schämt sich und er ist äußerst traurig. Und er schlägt sich auf die Brust, weil er weiß, dass aus seinem Herzen, wo die Gefühle und der Wille und der Verstand sitzt, dass da kommt es seine bösen Wünsche heraus. Da kommen seine bösen Taten letztlich her. Er betet auch. Vers 13. Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Oder ein bisschen wörtlicher übersetzt, Gott, mach eine Sühnung für mich, Sünder. Das heißt, er weiß, dass seine falschen Taten nach Gericht schreien, dass die gerichtet werden müssen, dass da was passieren muss, dass das alles wieder gut macht, dass gesühnt werden muss. Er hofft, dass Gott eine Sühnung macht. Er hofft, dass Gott irgendwas macht, dass das wieder gut macht. Und er weiß, dass er Gnade braucht. Er weiß, wie er wirklich vor Gott dasteht. Was heißt das, ein Sünder sein? Das steht einfach so da, dass er sagt, ich bin ein Sünder. Was meint er damit? Er meint damit, dass er weiß, dass zwischen ihm und Gott eine Wand ist, eine Mauer, die entstanden ist durch seine hartherzigen, bösen, egoistischen, gierigen Taten. Und er glaubt nicht, dass er diese Mauer selbst abreißen kann. Er erwartet jetzt alles nur mehr von Gott. Das heißt, er lebt ganz weit weg von Gott. Er hört diese Stimme nicht, die zu ihm sagt, mein liebes Kind. Und er weiß auch, dass er das gar nicht verdient hat. Deswegen bittet er um Gnade. Gnade heißt, dass man was kriegt, was man nicht verdient hat, dass man was geschenkt kriegt. Er bittet um Gnade, weil sonst nichts mehr hilft. Beide Männer zeigen jetzt eben, was in ihnen steckt. Durch die Art, wie sie sich da verhalten, beim täglichen Sühneopfer im Tempel. Der eine klopft Gott auf die Schulter dafür, wie toll er selber ist. Der andere fleht um Gnade. Und das Urteil von Jesus über diese zwei Männer in der Geschichte ist eindeutig. Jesus hat nichts übrig für Überheblichkeit und Arroganz. Da geht ihm die Galle hoch. Er schließt die Geschichte so, wie es in Vers 14 steht. Ich sage euch, sagt Jesus, dieser Zöllner ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jenem Pharisäer. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Jesus spricht da ganz klar in dieser Geschichte beide tödlichen Gefahren der Religion an. Die erste Gefahr war, Gott zu verfehlen, nicht anzukommen bei Gott. Die erste Gefahr war, eben diese Frage, wie kommt man zu Gott? Jesus sagt deutlich, wer erkennt, dass er ein Sünder ist, dass zwischen ihm und Gott etwas nicht passt und nur mehr von Gott Gnade erwartet, den erklärt Gott für gerecht. Wie gibt es das nur? Wieso geht es so? Man schaut sich nur den Zöllner an. Er spricht ein Gebet und geht heim. Jesus sagt, alles erledigt. Der Zöllner macht keine Bibelstudium, der hat keine stille Zeit, der spendet nichts für wohltätige Zwecke. Wie gibt es das nur? Der macht gar nichts. Trotzdem erklärt ihn Gott für gerecht. Ist arg, oder? Und wir verstehen das oft nicht. Wir buchstabieren Religion so. T-U-N. Tun. Wir denken, die Frage, wie kommt man zu Gott, erklärt sich ganz leicht. Du musst nur die richtigen Sachen oft genug tun und dann passt es. Wenn man sich genug einsetzt, dann kommt man zum Ziel. So denkt auch der Pharisäer in der Geschichte. Viele Christen in Österreich denken auch ähnlich, dass sie sagen, ja, wieso lässt Gott mir in den Himmel? Ja, weil ich Gutes getan habe. Wir müssen Gutes tun, dann kommen wir in den Himmel. So denken viele. Und das Neue Testament sagt uns nicht nur an dieser Stelle, sondern überall, dass dieses Bild falsch ist. Kein Mensch kann von sich aus diese Mauer abreißen, die zwischen ihm und Gott ist. Wir schaffen das nicht. Wie kommt man dann zu Gott? Jesus buchstabiert das so. G-E-T-A-N. Getan. Jesus behauptet, dass ein Tausch stattfindet. Er nimmt unsere heillosen und verkehrten und egoistischen Taten auf sich und gibt uns dafür seine weiße Weste. Er nimmt freiwillig unser Verbrechensregister auf sich. Er bezahlt die Schuld für meine Leichen im Keller. Er bezahlt dafür. Er hat es getan. Wie kommt man also zu Gott? Vergebung ist ein Geschenk. Ich kann nichts machen, um das zu verdienen. Wenn das bei mir angekommen ist, dann wird es mein ganzes Leben verändern. So wie wir es in dem Lied vorhin gesungen haben. Bei dir muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Das verändert mich, das verändert meine Hartherzigkeit, meinen Egoismus und ich werde fähig, andere zu lieben, anderen Gutes zu tun. Aber merkt ganz aufmerksam auf diesen Unterschied. Die guten Taten laut Neuem Testament kommen nicht, um bitte zu sagen zu Gott, bitte lass mich in den Himmel, sondern sie kommen, um Danke zu sagen. Die guten Werke sind eine Folge dafür, dass Gott uns als seine Kinder annimmt. Keine Bedingung, keine Voraussetzung, weil alles von Jesus kommt, um das zu machen. Und wenn das stimmt, wenn das stimmt, dass es darum geht, was Jesus getan hat, dann stellt es mein ganzes Leben auf den Kopf. Wenn das stimmt, dann ist das der einzige Weg, wie wir jemals diese Stimme von Gott hören können. Gut gemacht, mein liebes Kind. Der einzige Weg, wie wir jemals diese Sehnsucht in uns stillen können. Und übrigens ist es auch der einzige Weg, wie man jemals sicher ist. Wenn du denkst, du musst dir selbst den Himmel verdienen, mach dann viel Spaß dabei. Weil wann bist du jemals fertig? Und was ist, wenn du wieder mal auf die Schnauze fällst? Wie viel musst du dann wieder gut machen? Boah, das ist arg. Aber wenn das stimmt, dass alles von Jesus kommt, dass man gerechtfertigt wird, als Geschenk, als Gnade, dann gibt mir das Sicherheit. Dann hängt alles nicht von mir ab, ob ich durchhalten kann, sondern von ihm, ob er stark genug ist. So können wir der ersten tödlichen Gefahr der Religion entgehen. Wie kommt man zu Gott? Wo kriegt man dieses liebevolle Wort her, dass er zu uns sagt, mein liebes Kind, das kriegst du nur von Jesus und nur geschenkt. Die zweite Gefahr war die Arroganz und die Überheblichkeit. Und jetzt sind wir auch gleich fertig, weil für jemanden, der Jesus nachfolgt, kommt es einfach nicht in Frage. Für alle, die Jesus nachfolgen, bringt er auch gleich das Gegenmittel mit gegen diese Arroganz und Überheblichkeit. Weil wenn du ihm nachfolgen willst, dann musst du zu ihm, dann musst du dir selber eingestehen, dass du nicht besser bist als andere. Dass mit dir was nicht stimmt. Wer ihm nachfolgt, muss einsehen, dass wir so sind wie alle Menschen, Sünder. Und ich glaube, dass das Neue Testament durchgehend lehrt, dass die Menschen in der Kirche, in der Gemeinde, die Menschen, die Jesus nachfolgen, Sünder sind. Im 1. Johannesbrief schreibt der Apostel Johannes, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Keiner von uns kann sich was auf seine Heiligkeit einbilden. Wir alle, also ich meine mich auch damit, wir sind alle im selben Boot. Wir schaffen es nicht, Gottes Maßstäben gerecht zu werden und wir sind Sünder. Pharisäer und Zöllner brauchen beide Errettung aus Gnade. Im Römerbrief schreibt Paulus über alle Menschen. Er sagt, sie sind alle, die Pharisäer, die Zöllner, die Österreicher, die Deutschen, die Italiener, die Griechen, die Engländer. Alle sind Sünder und ermangeln des Ruhmes. Sie haben nicht den Ruhm, den sie bei Gott haben sollten. Und sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne. Der Zöllner in der kleinen Geschichte, der hat nur gebetet, bitte mach eine Sühnung. Tu was, um das wieder gut zu machen. Und heute wissen wir, wie Gott es geschafft hat, das wieder gut zu machen. Jesus ist am Kreuz gestorben und da hat er alles wieder gut gemacht. Wie kann man auf das, was ich heute gesagt habe, reagieren? Für alle mal die Jesus noch nicht nachfolgen, wenn du Jesus noch nicht deine Leichen im Keller gezeigt hast, wenn du von ihm das noch nie gehört hast, diesen Satz: Es ist gut, mein liebes Kind. Dann zeigt dir die kleine Geschichte, die Jesus da erzählt. Nichts, was du tust, kein Werk, keine Anstrengung kann dir den Weg in den Himmel freimachen. Es ist keine Rettung durch gute Werke möglich. Nichts, was du tust, bringt dich in den Himmel. Nichts. Und es ist für uns alle wichtig, dass wir uns an das wieder erinnern. Ich habe vor kurzem die Geschichte gehört von einer Frau, die 20 Jahre lang in die Kirche gegangen ist, in eine Gemeinde, und dann eines Tages den Pastor angerufen hat und gesagt: Pastor, gestern Abend bin ich Christ geworden. Und der Pastor sagt: Na, das gibt's nicht, du bist ja schon so lange dabei, sicher bist du schon lange gläubig gewesen. Und sie hat gesagt: Na, ich habe erst gestern verstanden, dass zwischen mir und Gott etwas nicht stimmt, dass ich eine Sünderin bin, und habe um seine Gnade gebeten. Und bis dahin, immer wenn du in der Predigt davon geredet hast, dass wir alle Sünder sind, da bin ich drin gesessen und habe gedacht: Geh, hör auf. So schlimm ist es wieder nicht. Du bist okay, ich bin okay. Du meinst sicher wen anderen. Ich glaube, dass es sein könnte, dass auch von uns manche so denken. Ich bin mal beim FIO gewesen, einem Pfingstjugendtreffen. Und da war hier einer der alten, weißen Männer, zu denen man hingehen kann und beten und reden. Und da ist ein Jugendlicher zu mir hergekommen und hat gesagt: Ich bin mein ganzes Leben in einer Freikirche, bin aufgewachsen, weiß genau, wie man reden muss, ich weiß genau, was man tun muss, wie man sich verhalten muss, damit man nicht auffällt. Aber ich weiß nicht, ob ich Christ bin. Ich weiß nicht, ob jetzt heute wer da ist, dem es so geht. Wisst ihr, was ich ihm gesagt habe? Ich habe ihm diesen Vers aus dem Johannesevangelium, aus dem Johannesbrief gesagt: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Und da geht es so weiter. Das Beste, einer der besten Sätze im Neuen Testament. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und uns reinigt von jeder Missetat. Ich habe zu dem jungen Mann gesagt: Egal, ob du schon 10 Jahre Christ bist oder nicht, du kannst immer wieder zu Jesus hingehen und zu ihm sagen: Bitte vergib mir. Und er wird dich immer wieder reinmachen und dir vergeben. Also wenn du Jesus deine Leichen im Keller noch nie gezeigt hast, dann kannst du das so machen wie der Pharisäer. Ja, wie der Zöllner, nicht wie der Pharisäer. Du kannst es auch so machen und einfach wieder heimgehen. Aber du kannst wie der Zöllner machen und zu Gott sagen: Gott, mach eine Sühnung für mich. Bitte vergib mir. Das ist nicht kompliziert. Es ist schwierig, weil man muss sich eingestehen, dass man Hilfe braucht. Aber kompliziert ist es nicht. Wenn du das genauer wissen möchtest, was Jesus bedeutet und wie man so ein Gebet sprechen könnte, dann habe ich für dich dieses grüne Heftel, wo das nur zusammengefasst wird. Noch besser ist natürlich, wenn man das Neue Testament liest, aber das ist ein Heftel für dich, wenn du heute da bist und dir denkst: Mich interessiert das. Was muss man für ein Gebet sprechen, um Christ zu werden, oder wer ist Jesus knapp zusammengefasst? Dann schenke ich dir das Heft. Das ist nicht für deine Oma oder für deine Schwester oder wen, sondern für dich, wenn du das selber haben willst. Dann kannst du zu mir herkommen nach dem Gottesdienst und ich schenke dir das. Solange der Vorrat reicht. Und wir müssen ja gar nichts reden. Das ist für alle, die Jesus noch nicht nachfolgen, die ihm noch nie die Leichen im Keller gezeigt haben. Und wenn du das aber eigentlich schon alles so lange weißt, dann geht es dir sicher so wie mir. Ich brauche immer wieder eine Erinnerung daran, wie die Realität aussieht. Einer meiner Lieblingstheologen war John Stott, der ist letztes Jahr gestorben. Er war sehr bekannt in England und im Rest der Welt außer bei uns. Und er hat mal bei einer großen Konferenz war er der Redner. Und der junge Mann, der ihn vorgestellt hat, hat ihn nicht gekannt. Und die haben kurz noch vorher ganz kurz miteinander geredet. Und der junge Mann hat gesagt: Herr Stott, wie soll ich es dir vorstellen? Was ist das Allerwichtigste, was ich über Sie sagen kann? Und er hat überlegt und gesagt: Ich bin ein Sünder, der durch Gnade errettet wird. Und dann ist der junge Mann auf die Bühne gegangen, wo es losgegangen ist, und gesagt: Ladies and Gentlemen, ich freue mich, dass Sie heute da sind. Und ich freue mich jetzt auf unseren Redner, den ich Ihnen vorstellen möchte. Unser Redner ist John Stott, ein Sünder, der durch Gnade gerettet wird. Und das ist das Allerwichtigste, wenn du Jesus nachfolgst. Ein paar von euch haben genickt. Echt? Ist das für dich das Allerwichtigste, wenn ich dich frage, wer bist du? Sagst du das dann? Ist das wirklich für uns das Allerwichtigste? Wir brauchen Erinnerung dran. Und wir müssen uns selber wieder fragen, ist das die Realität über mich? Und um das ein bisschen noch zu vertiefen, habe ich ein paar Fragen für dich, wo du rausfinden könntest, ob du dich besser fühlst als andere. Eine Frage ist zum Beispiel, wen belächle ich in der Gemeinde? Wen belächle ich? Wenn du jemanden anderen belächelst, dann heißt es, dass du ein bisschen drüber stehst. Oder zum Beispiel, über wen ärgere ich mich? Über wen ärgere ich mich? Weil wenn du jemanden anderen beärgerst, dann stehst du ein bisschen drüber. Frag dich, ob es da jemanden gibt. Oder du kannst dir fragen, wem gehe ich aus dem Weg? Und dann kehr um, änder das. Von Zeit zu Zeit fängt man immer wieder an, sich ein bisschen auf die Schulter zu klopfen und sich zu denken, Gott hat echt Glück, dass er mich hat. Oh, super, wie ich bin. Wir brauchen eine Erinnerung daran, wer er ist. Und wenn es dir gerade so geht, denk nochmal nach, was das Kreuz bedeutet. Wir sagen ja, dass am Kreuz Gott gestorben ist. Am Kreuz ist Gott gestorben, weil du das notwendig hast. Am Kreuz ist Gott für dich gestorben, damit du leben kannst. Wenn du Probleme hast im Moment mit dem, denke über das Kreuz nochmal nach. Und ein allerletzter Punkt für unsere Gemeinde. Fragt euch, sind wir eine Gemeinde für Pharisäer und für Zöllner? Ist jeder bei uns willkommen? Oder würden wir auch aufatmen, wenn die Zöllner wieder rausgehen würden? Wir haben heute eine Kindersegnung gemacht und es ist eine große Gefahr für unsere Gemeinde, dass wir den Kindern vorleben, wie sie Pharisäer werden können. Wir müssen ihnen vorleben, was es heißt, Sünder zu sein, die gerettet werden durch Gnade. Was es heißt, dass Jesus für uns gestorben ist. Beten wir noch miteinander.